Heute ist ja Ewigkeitssonntag, so heißt das offiziell. Und im Volksmund nennt man das Totensonntag. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr schon. Denn anders als das bürgerliche Jahr endet das Jahr nach kirchlicher Zählung schon einen Monat früher. Und Advent und Weihnachten ist nicht das Ende des Jahres, sondern der Anfang des neuen Jahres. Ich halte das für bedeutsam. Weihnachten mit den vielen Geschenken ist also nicht der Höhepunkt des Jahres. Für viele Kinder ist das so. Die warten schon ab dem Sommer und sagen, wann ist endlich Weihnachten. Und das ist für viele wie eine Belohnung für das ganze Jahr, was sie über die ausgehalten haben. Und diese Denkweise hat ihren Ursprung im Alten Testament. Weil am Anfang der Schöpfung war das so. Gott hat sich viel Mühe gegeben, die Erde und alles, was da drauf ist, und Himmel und Sonne, Mond, Pflanzen und Tiere, den Menschen zu schaffen. Und am Ende gab es zur Belohnung und zur Feier einen Eintrag. Die Juden glauben und feiern bis heute. Eine Woche schwere Arbeit und am Ende als Belohnung feiern und zu essen und zu danken für alles. Und das ist auch nicht falsch. Aber die neue Schöpfung mit Jesus Christus funktioniert genau andersrum. Deswegen feiern wir auch nicht mehr die Juden den Sabbat, den letzten Tag, sondern die Christenheit bis auf ganz kleine Teile feiert den ersten Tag der Woche. Das hat eine große geistliche Bedeutung. Und ich wünschte, wir alle würden das verstehen und auch für uns selber annehmen und ernst nehmen, weil wir sonst auch unseren christlichen Glauben führen wie unter dem Joch, unter der Knechtschaft des Alten Testamentes. Anstrengender Glaube, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann gibt es zum Schluss eine Belohnung. Aber in Jesus Christus ist ganz was Neues. Gott stellt das Geschenk des Sieges ganz an den Anfang. Die Auferstehung ist ja der Beweis, dass die Sünde und die Folge der Sünde, nämlich der Tod, besiegt sind. Deswegen ist unser Glaube auch nicht der gekreuzigte Jesus, das war unbedingt notwendig, um unsere Sünde zu werden. Aber unser Glaube ist gerichtet auf den auferstandenen Jesus. Und das hat große Auswirkungen. Und wenn das heißt, dass Gott uns mit ihm alles geschenkt hat, dann heißt das auch, Gott hat das Problem der Sünde schon gelöst. Und wenn wir das annehmen im Glauben, dann muss man nicht immer wieder zurückgucken und probieren, ob wir das hinkriegen, unser Leben auch ohne Sünde zu gestalten. Sondern man darf hineintreten in diese Freiheit. Für Gott ist das Problem der Sünde erledigt, weil Jesus Christus vollständig dafür bezahlt hat. Deswegen darf es auch für uns vollständig erledigt. Und das hat was mit unserer inneren Haltung zu tun. Glauben heißt nicht, das in unserem Kopf zuzudrehen, dass wir das irgendwann vielleicht fühlen, sondern Glauben bedeutet, das wirklich so anzunehmen und nicht länger Gedanken des Zweifels und der Zerstörung weiterzudenken, sondern Gott zu preisen für dieses Geschenk, was in Jesus Christus für alle Welt bereitet. Und das hat eine Entsprechung im Feiern. Dann ist der Feiertag nicht mehr der letzte Tag als Belohnung, sondern der erste Tag jede Woche, an dem wir uns von Gott beschenken lassen, mit Freude und mit Kraft für jeden neuen Tag, der vor uns liegen zeigt. Und deswegen ist am Ende des Kirchenjahres nicht das Wichtigste, das Gedenken an die Toten, sondern die Aussicht auf die neue Welt Gottes. Heute gibt es viele Gottesdienste auf den Friedhöfen. Wer Lust hat, heute einmal mit mir nach Polen zu fahren, dort ist die kirchliche Tradition nämlich noch sehr viel stärker als hier in Deutschland. Der kann sehen, wie auf diesem riesigen Stettiner Friedhof tausende Lichter auf den Gräbern. Wenn man diese ungefähr 1 Kilometer an den Seiten des Friedhofes langfährt, sieht man die fast alle Gräber mit diesen Grablichtern. Als Zeichen des Auferstehungsglaubens. Jesus Christus ist auch in der Dunkelheit dieser Welt das Licht und die Hoffnung. Wenn wir uns umschauen, wie die Situation in den verschiedenen Ländern auf der Erde im Moment ist, wie katastrophal die politische und oft wirtschaftliche Situation für die meisten Menschen auf der Erde ist, dann kann man sich fürchten und depressiv sein. Aber wenn wir in dieser Auferstehungshoffnung von Jesus Christus leben, dann dürfen und sollen wir uns natürlich davon wegrichten, auf den, der wiederkommt. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir das Kirchenjahr in der Erwartung des Wiederkommens des Herrn Jesus Christus beginnen. Ab nächste Woche wird der Stern wieder leuchten, als Zeichen, dass er der glänzende Morgenstern ist. Wann leuchtet der Morgenstern? Natürlich, wenn es noch richtig dunkel ist. Aber es ist die Verheißung, dass der neue Tag bald erleuchtet. Wer in solchen Nächten unterwegs ist und sich sehnt, dass es bald wieder hell wird, sind ja viele Menschen gerade auch nachts. Ganz wichtige und gefährliche Wegstrecken sind immer nachts zurückzulegen. Dann ist der Mond schon, das Licht des Mondes für viele eine Gefahr. Weil man dann zwar den Weg sehen kann, aber auch selber gesehen wird. Und manche von euch haben das vielleicht erlebt, dass dann als sie geschossen worden sind. Wenn die Nacht ganz dunkel ist, aber der Morgenstern schon leuchtet, dann hat man die Sicherheit, dass man immer noch unter Gottes Augen lebt. Und dass auch das Dunkel der Nacht ein Ende haben wird. Als Predigtext ist uns heute in der Abschnitt aus dem Propheten Jesaja gegeben, aus dem Kapitel 65, ab Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren Himmel wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Sondern freuet euch und verlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich wandle Jerusalem in Verlocken um und sein Volk in Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr daran gehört werden. Und dort wird kein Säugling von einigen Tagen und kein Greis mehr sein, der seine Tage nicht erfüllt hätte, denn der Jüngling wird als 100-Jähriger sterben und der Sünder als 100-Jähriger verflucht werden. Und sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderes bewohnen. Sie werden nicht pflanzen und ein anderes essen. Denn gleich den Tagen der Bäume sollen die Tage meines Volkes sein und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände verbrauchen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jenen Untergang werden sie zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprosslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden beisammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange, Staub wird ihre Speise sein. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge, spricht der Herr. Diese Worte sind von dem Propheten Jesaja niedergeschrieben worden, noch mehr als 100 Jahre bevor Jerusalem überhaupt das erste Mal zerstört worden ist. Ich denke, dass die Leute damals, die das gehört haben, mit dieser Verheißung gar nicht wirklich was anfangen konnten. Sie werden sich gesagt haben, naja, es gibt ja immer wieder mal Schwierigkeiten, aber so schlimm ist das ja gar nicht bei uns. Wer sich Mühe gibt, der kann ja doch das, was er gearbeitet hat, auch genießen. Und wenn auch eine Generation mal Pech hat, dann können es wenigstens die Kinder. Es gibt ja auch heute viele Menschen, die beruhigen sich und sagen, es wird nicht so schlimm. Ich muss sehen, wie ich mein Leben so ordne, dass ich davon so viel wie möglich eigenen Gewinn habe. Und es ist tatsächlich so. Wir können den Blick auf diejenigen Dinge im Leben richten, die wir für wichtig halten. Wer sich für Verfolgte und Unterdrückte und Benachteiligte einsetzt, der wird an der Situation der Welt jetzt verzweifeln. Aber wer nur für die eigene Ehre und für das eigene Fortkommen und für den eigenen Reichtum sich einsetzt, der findet die jetzige Welt wahrscheinlich ganz in Ordnung. Gott findet das nicht mehr in Ordnung. Und zwar schon sehr lange nicht mehr. Das erste Mal, als es Gott über war mit dieser Welt, war schon zur Zeit Noahs. Das heißt, es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hatte. Wegen der Bosheit und der gegenseitigen Unterdrückung und der ganzen Gesetzlosigkeit, die sich schon zu dieser Zeit ganz verbreitet hat. Das heißt, um einmal Noah fand Gnade in den Augen Gottes mit seiner ganzen Familie. Und mit denen hat Gott einen neuen Versuch gemacht, aber es hat nicht genützt. Kurze Zeit später war das nicht besser. Ich erinnere nur an diese Zeit von Sodom und Gomorra. Städte, die gerade kurz vorher durch Gottes Gnade aus der Gefangenschaft wieder zurückgekommen waren, haben so ein gottloses und böses Wesen gehabt und so eine Verachtung der Schwachen. Und das wird jetzt an den Propheten gesagt, dass das der Grund war, warum Gomorra vernichtet hat. Dass sie überhaupt nicht bereit waren, ihren Überfluss mit anderen zu teilen und stattdessen so übermütig waren, dass sie einfach andere Menschen genommen und unterdrückt haben, wie sie lustig waren, dass Gott diese Städte ausgelöscht hat. Und solche Sachen geschehen bis zum heutigen Tag immer wieder, dass Gott eingreift, um allerschlimmste Entgleisungen zu stoppen. Nicht mehr weltweit, sondern immer nur sehr begrenzt. Das betrifft ja auch das Volk Gottes selbst. Wenn wir an die Zeit Moses denken, dass die mehrere Älteste des Volkes, die sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt haben, einfach von der Erde verschluckt worden sind. Nachdem vorher ausdrücklich gewarnt war, alle, die mit ihm nicht einverstanden sind, sollen sich aus ihrer Mitte entfernen. Und an den Zeilen kann man merken, dass die eigenen Söhne von dem Anführer sich von dem Vater und seinen gottlosen Ideen wegbewegt haben. Diese Situation ist bis zum heutigen Tag. Und deswegen, Gott ist satt mit dieser Welt. Und es kommt der Tag, und der ist nahe herbeigerückt, dass er ein Ende machen wird, mit dieser Erde und mit diesem Himmel, so wie wir das alle kennen. Wenn er sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann ist notwendigerweise die Zeit des Alten vorbei. Und um das zu verstehen, hilft tatsächlich das Sterben einmal zu betrachten. Wir hatten einen wunderschönen Sommer durch den starken Regen im Jahr vorher. Haben unsere Bäume bei mir zu Hause, die viele Jahre ganz schön trocken geworden sind, ein wunderbares und ganz tolles Kleid an Laub gehabt. Aber jetzt ist kein einziges Blatt mehr davon. Die ganze Herrlichkeit des Frühjahrs und des Sommers ist wieder vergangen. Und das ist wirklich gestorben. Das Laub, was den Baum selbst ernährt hat, ist abgefallen, wird zusammengefegt und dann zum Abfall geschmissen. Und seine ganze Herrlichkeit ist vergangen. Und doch ist es notwendig für das, was danach kommen wird. Nach dieser Zeit der Kälte und des Stillstandes wird, so Gott will, im Frühling wieder neues Leben aufbrechen. Wir alle erleben das 30, 50, vielleicht 80 Mal. Und gewöhnen uns daran und denken nicht darüber nach und sagen, das ist eben so. Und doch ist das jedes Jahr neu die Mahnung, dass alles, was uns umgibt, einmal genauso vergehen wird. Ihr werdet im neuen Himmel eine neue Erde schaffen. Mit anderen Regeln. Das heißt, in welchen Gerechtigkeit. Wir lesen hier einiges davon, was sich ändern wird. Dass nämlich die Vergeblichkeit außer Kraft gesetzt wird. Unsere jetzige Erde ist dadurch gekennzeichnet, dass viele Mühe umsonst ist, ohne Ergebnis. Die neue Himmel, die neue Erde Gottes wird diese Vergänglichkeit nicht mehr haben. Ich frage mich, ob das, was der Prophet sagt, jetzt schon durch Jesus Christus erfüllt ist. Weil, wenn uns gesagt wird, was immer wir tun in Worten oder in Werken, wir den Herrn tun, nicht Menschen. Und wenn wir an anderer Stelle lesen, dass denen, die Gott zu sich ruft, ihre Werke nachfolgen werden, dann ist das nämlich genau diese Sache, dass unser Tun nicht mehr vergeblich ist. Ich sage ein Beispiel. Viele Kinder sind frustriert und haben keine Lust, irgendwelche Aufgaben weiterzumachen, wenn sie nicht das Ergebnis ihrer Bemühungen sehen. Neues Instrument zu spielen, braucht eine lange Zeit des Lernens. Und viele halten diese Zeit nicht durch, weil das Gefühl so stark ist, dass sie sowieso nicht. Ich kriege das doch nicht hin. Andere vielleicht, aber ich nicht. Dass Menschen dann aufgeben. Nur ist ein Musikinstrument nicht unbedingt notwendig für den Lebensunterhalt. Aber es gibt auch viele Menschen, die hören auf zu arbeiten, also sagen, ich kriege das sowieso nicht. Andere machen das sowieso besser. Oder es nützt ja nichts, weil es ist hinterher sowieso wieder schmutzig oder kaputt. Deswegen macht Gott uns Mut, was immer wir tun und was immer wir sagen, nicht für Menschen zu machen. Weil natürlich, was wir für andere machen, kann der andere wertschätzen. Aber unsere übliche Erfahrung ist eher gegenteilig. Jemand macht sie schick. Und der Ehepartner merkt das nicht. Und wenn es mal wieder passiert, kann er sagen, dass derjenige denkt, naja, sowieso egal, merkt das. Und auch in solchen einfachen ist unser Gegenüber Gott. Warum kommen wir ordentlich zum Gottesdienst? Weil wir dem Herrn der Herren, dem König der Könige begegnen. Und bei was immer wir tun, wir finden Herrn. Und deswegen denke ich, dass das, was wir hier haben, diese ewige Gültigkeit, jetzt schon durch Jesus Christus angefangen hat. Das Zweite, was auffällig ist, also Abschnitt. Und das ist wirklich was anderes, als so landläufig im christlichen Glauben immer angenommen wird. Über Jahrhunderte wird die Christenheit nämlich vertröstet, und das heißt, naja, alle Schwierigkeiten auf der Erde werden auf einmal im Himmel klären. Und die Gottlosen, denke ich, haben zu Recht den Vorwurf erhoben und haben gesagt, die Christen vertrösten ja immer nur die Menschen auf die Zukunft. Wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen, werden wir dort nämlich merken, dass nicht nur der Himmel eine herausgehobene Bedeutung hat, sondern auch die Erde. Und wir finden immer den Fokus auf beide Dinge gemeinsam. Gucken wir mal. 1. Mose 1, Vers 1, Auslassungszeichen. In den Anfang hinein schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Besonderheit, das Wort Himmel ist im Plural. Der Himmel ist also mehr als das Blaue, was über uns hinter den Wolken zu finden ist. Das sind die verborgenen Dimensionen Gottes, aber eben auch die Erde als den Ort, den Gott sich gewählt hat, um seine ganze Weisheit erfahrbar zu machen. Und wenn wir seine Zusagen ernst nehmen, dann ist die Zukunft nicht nur eine himmlische, sondern ebenfalls die neue Schöpfung Himmel und Erde und Orte zu wohnen. Wir lesen hier von Jerusalem, so wie im Neuen Testament von dem neuen Jerusalem, was von dem Himmel, von Gottes Gegenwart niederkommt auf der Erde. So lesen wir auch im Neuen Testament von dem neuen Jerusalem, mit ganz anderen Dimensionen und ganz anderer Wirklichkeit, als wir das jetzt uns vorstellen können, aber mit einer besonderen, mit einem besonderen Charakter. Jerusalem heißt übersetzt Stadt des Friedens. Das ist der Ort, wo nicht nur Frieden geschlossen ist zwischen Gott und den Menschen, sondern auch wo Frieden geschlossen ist untereinander, wo Kampf und Streit und Neid und Bosheit keinen Platz mehr haben. Und ein zweites Kennzeichen, auch das finden wir sowohl hier bei Jesaja als auch in der Offenbarung, dass die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen eng ist. Gott hatte den Menschen so geschaffen. Und bis heute kann man merken, dass Menschen diese Sehnsucht haben, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dass eine der größten Frustrationen die ist, dass es diesen Spalt zwischen Menschen und Gott gibt. Ich habe in dieser vergangenen Woche eine Frau gesucht, ganz krank, ohne Gott aufgewachsen. Aber sie sagt, sie ist so in Not, sie betet Tag und Nacht. Aber Gott hört mich. Das ist nicht nur ein Mensch, das sind Millionen. Die leiden unter dieser Tatsache, dass zwischen ihnen und Gott ein Riss ist. Und ich denke, dieser Riss ist in Verbindung mit dieser Erde, mit dem Getrenntsein von Adams Zeiten an. Und wenn Gott hier verspricht, ehe sie rufen, werde ich antworten. Und während sie noch reden, werde ich hören. Vers 24. Dann wird deutlich, dass Gott etwas anderes bereitet hat für diejenigen, die ihn haben. Auch an dieser Stelle sage ich, für alle, die an Jesus Christus gläubig sind, hat diese Zeit schon begonnen. So wie das im 1. Johannesbrief im Kapitel 5 heißt, im Vers 13, das habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, dass, wenn Jesus Christus, der Herr unseres Lebens ist, diese neue Welt schon angefangen hat, wir nur noch warten auf die vollständige Offenbarung. Deswegen dürfen wir an einem Tag wie heute, wo andere sich auf den Tod konzentrieren, voller Hoffnung und voller Zuversicht in dieser Dimension Gottes schon leben. Deswegen muss unser Blick nicht zurückgerichtet sein zu dem, was uns dieses Jahr genommen hat, sondern nach vorne in der Zuversicht, dass wir wieder einen Schritt auf den Tag hin gemacht haben, wo Jesus Christus wiederkommt und wo diese neue Schöpfung Gottes für alle Menschen sichtbar und erfahrbar werden wird. Amen.